Misch dich ein. Der Zara-Podcast für Zivilcourage.
Hallo beim Mitmischen, dem Zara-Podcast für mehr Zivilcourage. Mit unserem Podcast wollen wir euch unsere Arbeit näher bringen und euch zeigen, wie man selbst aktiv gegen Rassismus und Hass im Netz vorgehen kann. Ich bin der Host Ramazan und spreche heute mit meinem Kollegen Lukas Gottschame über die Beratungsstelle gegen Hass im Netz. Hi Lukas.
Hallo Ramazan.
Genau, kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also mein Name ist Lukas Gottschame, wurde schon gesagt. Ich bin seit 2017 beim Verein Zara, also seit Sommer 2017. Ich bin gekommen eigentlich gleichzeitig, als die Beratungsstelle gegen Hass im Netz ihre Arbeit aufgenommen hat und bin jetzt auch dieser Beratungsstelle zugeordnet. Also ich verbringe meine Tätigkeit in der Beratungsstelle gegen Hass im Netz. Ich habe einen rechtlichen Hintergrund und bin auch, also leite auch den Fachbereich Rechtliches intern. Mhm.
Das passt ja perfekt, weil wir ja in der vergangenen Folge mit Goldorf über die Beratungsstelle gegen Rassismus gesprochen haben. Und die Beratungsstelle gegen Hass im Netz ist ja das zweite Standbein quasi vom Verein seit 2017. Mit dir würde ich gerne aber die Frage klären, deshalb einfach mal ganz allgemein, was die Beratungsstelle gegen Hass im Netz überhaupt macht.
Ja, wir haben unterschiedliche Tätigkeiten, also ein relativ vielfältiges Bouquet, das wir da bedienen. Also wir haben einmal die Betroffenen-Ebene, da geht es im Speziellen um Beratung von Betroffenen und Zeugen und Zeuginnen. Es gibt so eine Vernetzungsebene, kann man es vielleicht sagen, da geht es so um Mitarbeit in EU-Projekten. Da stellen wir zum Beispiel rechtliche Expertise zur Verfügung oder manchmal auch so anonymisiertes Fallmaterial. Wenn so die Frage ist, okay, wenn mit Fällen gearbeitet werden soll, dann schauen wir, dass wir das in ganz anonymer Weise, nicht rückverfolgbar natürlich, da Inputs liefern, damit dann auch die Schulungen von Personen möglichst nah am Leben und an der Realität sind. Mhm. Wir haben die Dokumentationsebene, soweit das halt ein Verein leistet. Also wir dokumentieren die Fälle, die uns gemeldet werden, schauen, dass wir eine Kategorisierung vornehmen nach dem Wissen, das wir halt haben aufgrund der Meldung, treffen auch eine Einschätzung zur Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit dieses Beitrags, erheben, soweit wir halt wissen, wer betroffen ist, also gendertechnisch wer betroffen ist, und genau, sammeln dadurch Datenmaterial, das dann manchmal abgefragt wird und für verschiedene Aussagen interessant ist und für manche Aussagen auch gar nicht relevant ist. Also das muss man auch sagen, manche unserer Daten, also Abfragen so zu, gibt es mehr Hass im Netz, das liefern unsere Daten nicht, weil wir meldungsbasiert arbeiten, und wenn halt in einem Jahr mehr gemeldet ist, können wir sagen, es wurde mehr gemeldet, aber nicht, es gab mehr Hass im Netz, und wenn dann im nächsten Jahr weniger gemeldet wurde oder die Zahlen niedriger sind, dann heißt es, es wurde halt weniger gemeldet und nicht, es gab weniger Hass im Netz. Also
das heißt, es ist so eine Momentaufnahme eher zum einen, und zum anderen ist es halt nicht in dem Sinne so wissenschaftlich empirisch quasi, dass wir dann daraus Rückschlüsse auf gesellschaftliche Entwicklungen ziehen können?
Oder? Nicht zwingend, genau. Also wir können halt sagen, so viel wurde gemeldet. Man kann unter Umständen sagen, das ist vielleicht schon eine gesellschaftliche Aussage, es ist beobachtbar, dass nach Ereignissen immer wieder die Meldezahlen in die Höhe gehen zum Beispiel. Mhm. Dann kann man sagen, okay, offenbar gab es da ein, oder vermutlich, offenbar ist vielleicht das falsche Wort, vermutlich gab es da eine erhöhte Sensibilität in der Gesellschaft und eine erhöhte Bereitschaft, zivilcouragiert aufzutreten und etwas zu melden, beispielsweise.
Mhm. Cool. Aber du hast jetzt auch gesagt, die Daten, die werden dann quasi bereitgestellt oder zur Verfügung gestellt. Kannst du das vielleicht nochmal einordnen, damit, ich würde jetzt zum Beispiel auch davon ausgehen, dann, okay, das wird dann irgendwie ins Netz gestellt oder es wird irgendwie jemandem übergeben. Wie genau ist das nur ganz kurz?
Ja, es gibt unterschiedliche Orte, an denen diese Daten aufgegriffen oder verwendet werden, von uns verwendet werden. Zum Beispiel arbeiten wir mit beim ODIHR-Bericht. Das ist ein Bericht, der das Vorkommen von Hate Crime in Österreich ein bisschen dokumentieren soll. Das ist überwiegend in der Offline-Beratungsstelle angesiedelt, weil da geht es um gewisse Verbrechen im Sinne der ODIHR-Definition oder strafrechtlich verbotenes Verhalten im Sinne der ODIHR-Definition mit Vorteilsmotivation. Und da gibt es im Online-Bereich ein paar Delikte, die auch hineinfallen können. Mhm. Also bei gefährlicher Drohung wäre das, bei einer Form der Verhetzung wäre das.
Okay.
Genau. Da kommt es vor, wir schreiben Monatsberichte ans Ministerium, indem wir berichten, was so jeden Monat passiert. Mhm. Und es gibt auch jedes Jahr einen Jahresbericht zur Beratungsstelle gegen Hass im Netz. Der wird auch zum Beispiel auf der Zara-Homepage veröffentlicht. Und die Internetfälle, also die rassistischen Internetfälle, finden auch im Rassismusreport Eingang.
Okay, super. Das heißt, es ist schon noch nicht so, dass man da quasi eine Clear Cut drin hat und sagen kann, so, das hier ist Hass im Netz und das hier ist Rassismus.
Mancher Hass im Netz ist rassistisch. Also Hass im Netz ist der größere Begriff.
Ja.
Und die rassistischen Hass im Netz Vorfälle, die tauchen auch im Rassismusreport auf. Und die nicht rassistischen Hass im Netz Vorfälle, die es auch gibt, also sei das ein sexistischer, ein ableistischer, ein homophober, ein transphober Kommentar oder auch ein herabwürdigender Kommentar, bei dem man kein Vorteilsmotiv erkennt, der trotzdem Hass im Netz ist, die tauchen nicht im Rassismusreport auf, aber zum Beispiel im Gegen Hass im Netzbericht.
Genau, okay, super. Das ist natürlich alles anonymisiert.
Ja,
ne? Genau. Das ist ja selbstverständlich, aber das muss man trotzdem nochmal, glaube ich, hervorheben. Aber ich finde es halt super interessant. Kannst du vielleicht nochmal auf diese betroffenen Ebene eingehen? Mhm. Also ich glaube, das kann man sagen, dass das eure Kernarbeit ist.
Von der emotionalen Involviertheit jedenfalls. Mhm. Das ist schon erkennt, also für mich eindeutig und auch für Kolleginnen kann ich das sagen, dass die Arbeit mit Betroffenen so die emotionale Kerntätigkeit ist.
Ja. Okay.
Da schauen wir halt, also bei Arbeit mit Betroffenen und Zeugen, Zeuginnen, da geht es um die Frage, halt die gemeldeten Vorfälle zu dokumentieren und dann in einen Austausch zu treten, sofern das gewünscht ist von der meldenden Seite, um zu schauen, was halt dann noch weiter zu tun ist in dem Fall. Mhm. Das ist eine recht individuelle Geschichte, wie es dann ausschaut. Konkret, also da gibt es wirklich eine Bandbreite von dem niedrigsten, irgendjemand schickt uns etwas, vielleicht sogar anonymisiert, nur einen Link irgendwo hin und sagt halt, ich möchte es dokumentiert haben.
Ja.
Das ist so die emotional geringste Involviertheit. Und dann gibt es die andere Situation, eine Betroffene schildert uns was und sagt, okay, was kann ich tun? Ich hätte gern mal eine Orientierung so insgesamt. Und dann sind das halt üblicherweise mehr Beratungen notwendig, um das herauszuarbeiten und dann weiterzukommen.
Mhm. Und es ist schwer für die Betroffenen da definitiv, höre ich jetzt raus. Es ist auch schwer für euch dann als BeraterInnen. Was ist denn so die größte Herausforderung, also vor der ihr dann steht zum Beispiel? Wo denkt ihr dann so richtig, weiß nicht, scheiße, was ist jetzt hier los oder was mache ich jetzt?
Ja. Also eine der größten Herausforderungen ist sicher so das Ressourcenthema, weil eine intensive Beratung halt ressourcenintensiv ist, das ist ganz klar.
Ja.
Und es gibt manchmal Situationen, in denen zum Beispiel das, was sich die betroffene Person im ersten vorstellt, rechtlich nicht möglich ist.
Also weil, wie, was zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass jemand sagt, okay, ich möchte das als gefährliche Drohung anzeigen, und es halt rechtlich zum Beispiel noch keine gefährliche Drohung ist. Oder die Person unbekannt ist und man weiß, um da was zu machen, wenn es zum Beispiel eine Beleidigung ist, muss man wissen, gegen wen man vorgeht. Dann muss man selber herausfinden, wer diese Person ist. Und das kann sehr, sehr umständlich sein. Und da ist diese Herausforderung, das abzufangen und das auszuhalten mit der betroffenen Person, so eine gewisse, also eine Unzufriedenheit, eine Empörung teilweise auch darüber, dass das nicht so einfach ist und trotzdem in einem guten Kontakt zu bleiben und zu zeigen, okay, dieses einerseits diese aufklärende Seite, so im Sinne von, das sind die Rahmenbedingungen und gleichzeitig trotzdem als die Person trotzdem so vermitteln, dass man jetzt sagt, okay, es ist schwierig, aber ich bin trotzdem anwesend in der Beratung für dich. Und nicht zu haben, das geht nicht, deswegen ist es nicht arg, damit das nicht passiert.
Quasi, wenn das so eine, also das wäre quasi eine schwierige Situation, finde ich, wenn es keine eindeutige rechtliche Kategorie ist, in die dieser Fall fällt, quasi, dass man da jetzt nicht unbedingt vorgehen kann. Aber genau umgekehrt, wenn es zum Beispiel was richtig Konkretes ist oder wenn es was hat, wie kann man da dann vorgehen? Also was macht ihr dann zum Beispiel allgemein? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, weiß ich, ich möchte jetzt auch nichts irgendwie reproduzieren, aber wenn es wirklich was ein gefährlicher Tatbestand ist oder was ist.
Ja, dann schauen wir, dass wir abklären, was ist was ist das Interesse der Person, die diesen Fall meldet. Mhm. Wenn dann herauskommt, okay, sie würde es gern rechtlich verfolgen, dann schauen wir, dass wir aufklären, was für eine Konsequenz hat das, wenn man was anzeigt. Also da geht es um viel Wissensvermittlung einerseits oder viel Aufklärung, so im Sinne von, das geht, beginnt bei, wenn man gewisse Delikte angezeigt hat, dann kann man es nicht mehr zurücknehmen. Also das ist halt dann, wenn es die Polizei mal weiß, die Staatsanwaltschaft, dann müssen sie ermitteln.
Ja.
Das heißt, dass man sich am Anfang im Klaren ist, okay, wenn ich das anzeige, dann startet da etwas, das ich dann auch nicht mehr in der Hand habe. Dann informieren, dass man als betroffene Person halt als Zeuge und als Zeugin stark gesehen wird und halt dann auch aussagen muss, wenn man geladen ist, meistens zumindest zweimal, einmal vor der Polizei, einmal dann nochmal vor Gericht, dass es sein kann, dass man auf die beschuldigte Person trifft, also dass man die sieht im Gerichtsgebäude, dass es Akteneinsicht gibt, wo dann halt auch meine Aussagen drinnen sind, die dann beschuldigte Person lesen und halt anschauen kann. Also solche Informationen, wie läuft eigentlich ein Verfahren ab, das versuchen wir dann zu geben und auch zu erarbeiten, passt das zusammen tatsächlich mit dem, was gewünscht ist. Also wenn jemand sagt, na, ich möchte, dass das aufhört, dann geht es so um die, in die Suche, okay, will man eine Anzeige und wie wahrscheinlich ist das, dass es aufhört? Gibt es da andere Optionen? Ganz oft haben, also es ist nicht immer so, dass Betroffene immer sofort anzeigen wollen. Also das ist tatsächlich nicht.
Das ist auch interessant eigentlich,
genau, oder? Das ist nicht immer so. Manchmal ist es, wenn man in der Beratung draufkommt, okay, eigentlich geht es darum, dass es aufhören soll, geht es dann manchmal eher so in die Richtung, okay, kann man da vielleicht an eine einstweilige Verfügung denken? Kann man einen Unterlassungsanspruch denken, die wieder ihre eigenen Schwierigkeiten haben, aber das ist halt so die Beratungstätigkeit herauszufinden.
Was sind denn da so für Beispiele, wenn du jetzt sagst, das soll aufhören? Oder, also was kann man sich da nur vorstellen? Weil jetzt, wenn ich mir denke, so mich beschimpft jemand online irgendwie und ich will den natürlich dingfest machen. Also warum soll ich das denn nicht wollen, dass das auf einmal sich verselbstständigt und genau, quasi nicht aufhört? Also wieso, was sind die Beweggründe da von den Betroffenen?
Dass sie sagen, sie wollen es nicht anzeigen?
Genau, zum Beispiel.
Das kann sein, dass sie sagen, sie wollen sich nicht weiter auseinandersetzen damit. Also weil das eine ist, man hat was gehört und dann ist so ein Prozess, das muss man sich vorstellen, das dauert ja, eine Gerichtsverhandlung ist ja nicht in einer Stunde vorbei, sondern das begleitet dann über, je nachdem wie lange es dauert, Monate, kann auch theoretisch Jahre sein, begleitet das Leben irgendwie. Also dann wird man immer wieder geladen, da kriegt man eine Info, dass man bei der Polizei aussagen soll. Das ist eine emotionale Belastung. Mhm. Und manche Leute sagen, okay, das war jetzt, das wollen sie nicht. Sie wollen zwar, dass es aufhört und sie wollen was tun, aber sie haben jetzt kein Interesse daran, irgendwie näher an die Person heranzukommen, die sie da jetzt zum Beispiel im Internet, weiß nicht, gefährlich bedroht hat beispielsweise.
Und wie sorgt ihr dann dafür zum Beispiel, dass es dann wirklich ein Ende hat?
Ja, dafür sorgen, also wir informieren dann, dass es halt in manchen Situationen so Institute wie einstweilige Verfügungen gibt, bei denen man beim Bezirksgericht beantragen kann, dass zum Beispiel der Person schnell verboten wird, weitere Kontaktaufnahme zum Beispiel mit der Person. Mhm. Es gibt so einen Unterlassungsanspruch, der theoretisch relativ einfach und relativ schnell möglich ist. Da sind halt beides Institute, da muss man wissen, wer es ist. Das ist häufig.
Also der Täter oder die Täterin.
Genau. Das ist häufig halt eine Hürde, wo man dann halt wieder, das ist dann wieder so eine Beratungssituation, wo man dann halt versucht zu schauen, okay, wie kann man hinkommen? Gibt es eine Vermutung? Kann man dann vielleicht zum Beispiel zuerst einmal ein Interventionsschreiben schicken, das wir zuerst einmal rausschicken, bevor es gerichtlich wird? Hören Sie auf damit. Mhm. Arbeite ich jetzt gerade an einem zum Beispiel, da ist bekannt, wer es ist, aber es soll halt zuerst einmal vorgerichtlich halt eine Aufforderung kommen. Hören Sie auf, um zu schauen, ob man sich den Weg zu Gericht halt sparen kann.
Damit man diese emotionalen, finanziellen, zeitlichen Hürden einfach quasi minimiert.
Genau.
Aber sehr interessant, das hatte ja nämlich auch noch die Golli im vergangenen Gespräch, im Podcast quasi erklärt, das Interventionsschreiben. Was hast du denn für Tools mitgenommen für uns heute, die du vorstellen wollen würdest?
Ja, ich habe mir zwei mitgenommen, die hoffentlich spannend sind.
Ja.
Eins sind so diese genannten Trusted Flagger-Meldungen, Trusted Partnerinnen-Meldungen.
Mhm.
Und das zweite Institut wäre so die psychosoziale Prozessbegleitung. Die stehen so an ein bisschen unterschiedlichen Enden, würde ich jetzt einmal auch sagen.
Ja.
Ich beginne mit dem ersten, erstgenannten, die Trusted Flagger-Meldungen.
Ja.
Das ist ein Angebot, das Zara setzen kann. Das ist jetzt auch Zara nicht die einzige Organisation, die das hat. Aber Zara hat bei relativ vielen sozialen Medienplattformen, also Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, einen eben so einen sogenannten Trusted Partner, Trusted Flagger-Status. Und das bedeutet, dass zusätzlich zu dieser normalen Meldung, die man als User und Userin machen kann, wir Kanäle haben, über die wir eben solche genannte Trusted Flagger Meldungen machen können.
Mhm.
Und die Idee dahinter ist, dass diese Trusted Flagger Meldungen ein bisschen vorsortierte Meldungen sind von eben Organisationen, bei denen es eine gewisse Zusammenarbeitsbereitschaft gibt mit den Plattformen und der Organisation eben. Und diese Meldungen gründlicher angeschaut werden, ein bisschen schneller angeschaut werden und man insbesondere auch mehr Kontext dazu schicken kann. Es ist ja tatsächlich so, dass manche Meldungen, also manche Aussagen im Internet auf den ersten Blick, wenn man den Kontext dazu nicht kennt, man sich vielleicht denkt, naja, okay, also vielleicht sogar verstehe ich gar nicht. Und wenn man halt weiß, was dahinter steht, wenn man zum Beispiel weiß, dass das eine Ausprägung von zum Beispiel Stalking-Handlungen sind, von denen es offline auch viele gibt, wenn man das weiß, dann hat das einen ganz anderen Blick oder hat man einen ganz anderen Blick darauf. Und sowas kann man in diesen Trusted Flagger-Meldungen, können wir einfach mehr Kontext dazugeben und haben tatsächlich auch eine höhere Löschrate. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können selber, okay, das kommt runter und wir löschen es, aber wir haben halt ein bisschen eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich ist.
Okay, also quasi so als Vertrauensorganisation für die Plattform, die dann halt wissen, dass wir keinen Bullshit hinschicken, sondern wirklich sehr problematische Sachen. Und dass ihr das auch selbst, weil ihr meintet ja auch, dass ihr das wirklich sehr, also selbst im Voraus prüft und wirklich nur wirklich hundertprozentiges quasi hinschickt, oder wie ist das?
Also wir prüfen es vorher, wir machen nicht standardmäßig Trusted Flagger Meldungen, das wäre auch tatsächlich unsinnig, also es wird das System halt ein bisschen ad absurdum führen. Wir prüfen es, es ist aber jetzt nicht so, dass die Plattformen immer unserer Meinung sind, aber was wir hinschicken, da meinen wir schon, das sollte unten sein.
Okay.
Trotzdem ist es nicht immer erfolgreich im Sinne von, es wird gelöscht, aber wir haben halt höhere Chancen. Und was ich sagen möchte, das ist, finde ich, für so Einzelfallsituationen ist dieses Trusted Flagger Programm eine ganz gute Lösung. Es kann halt jetzt nicht die Lösung für das System, also für das Thema Hass im Netz sein, weil wir können keine 700 Millionen Trusted Flagger-Meldungen machen.
Quasi die Arbeit von anderen Vorgängen. Also wenn man das im Algorithmus einbauen könnte, würde zum Beispiel, wenn die Plattformen das selbst eigentlich Policing machen würden.
Es braucht neben dieser Trusted Flagger-System, braucht es noch andere Systeme, um dem Thema Hass im Netz quasi gerechter zu werden. Mhm. Aber eben so für Einzelfälle, die halt dann bei Zara landen, hat es schon auch Erleichterung gebracht. Deswegen
stelle ich das. Hast du ein Beispiel im Kopf vielleicht, für wen oder bei wem das war? Also beziehungsweise was für ein Fall das war?
Ja, genau. Also ein Beispiel war zum Beispiel so ein, da gab es relativ umfangreiche auch Stalking-Handlungen on, offline und eine Sparte der Stalking-Handlungen war eben online. Und da wurden dann Dinge geschrieben über die Person, die für sich genommen auch schon irgendwie problematisch waren, aber für sich genommen vielleicht noch im Rahmen von freier Meinungsäußerung durchaus argumentierbar gewesen wären, aber eben mit diesem Kontext, okay, und zusätzlich gibt es einfach viele Offline-Handlungen, die gegen diese Person gerichtet sind, war es klar, dass das halt einfach einen größeren Blick braucht auf dieses Ding, der nur möglich ist, wenn halt Kontext geliefert wird, außerhalb der sozialen Medien, sowas beispielsweise.
Und das konntet ihr dann erfolgreich quasi weitergeben und es wurde dann...
Genau, wurde dann auch recht, also sehr schnell gelöscht in dem Fall.
Ja. Das ist super cool. Und dann die andere Seite quasi der Medaille, also das
psychosoziale Prozessbegleitung, das bieten wir seit einiger Zeit an. Und zwar können bei manchen Hass im Netz Delikten, also jetzt so bei Beleidigungen, bei übler Nachrede, bei Verhetzungen gegen Einzelpersonen, wenn sie gegen Einzelpersonen gerichtet ist, auch bei gefährlicher Drohung ist es möglich, bei Cybermobbing ist es möglich, bei Stalking mit Online-Dimensionen ist es möglich, kann auch der Verein Zara sogenannte psychosoziale Prozessbegleitung anbieten.
Ja.
Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass Personen, die betroffen sind von eben diesen bestimmten Delikten und das anzeigen wollen, eine unterstützende Person an der Seite haben, die durch dieses ganze Verfahren durchbegleitet. Was bedeutet das? Zum Beispiel, dass man halt Schriftstücke gemeinsam durchgeht, dass man im Vorhinein eine Anzeigeberatung zum Beispiel macht, wo geklärt wird, okay, welche realistischen Erwartungshaltungen kannst du an eine Anzeige haben? Wie läuft so ein Verfahren häufig ab? Womit muss man rechnen, dass man gefragt wird? Was passiert in so einem Verfahren? Also einfach so Orientierung zu bieten und auch Schriftstücke nachzubesprechen. Also weil es ist ja nicht so, dass Strafverfahren selbsterklärend und immer in leichter Sprache und verständlicher Sprache abgehalten werden. Das soll einfach ein bisschen auch so ein Übersetzungsangebot sein. Und außerdem können wir in manchen Verfahren, also es ist jetzt nicht immer, aber in manchen Verfahren auch eine juristische Prozessbegleitung vermitteln. Und juristische Prozessbegleitung ist so die rechtliche Seite dazu. Das sind Anwälte oder Anwältinnen, die dann die Betroffenen rechtlich unterstützen. Zum Beispiel Beweisanträge schreiben. Oder wenn man gern im Strafverfahren einen Schadenersatz hätte und sich als sogenannter Privatbeteiligter, Privatbeteiligte anschließt, dafür die Einhaltung dieser Rechte sorgt. Es ist auch möglich, zum Beispiel über die juristische Prozessbegleitung so Ausforschungsanträge zu stellen bei Beleidigungen oder bei übler Nachrede. Da unterstützt einfach die juristische Prozessbegleitung bei der rechtlichen Seite. Da ziehen wir uns bei der psychosozialen Prozessbegleitung eben auf diesen Faktor zurück, wie kann man jemanden gut durch ein Strafverfahren durchbegleiten, Ansprechperson sein, miteinander durchgehen, was passiert, was ist zu erwarten. Und auch aushalten, wenn dann was abläuft, was irgendwie ganz arg war, dass man dafür Nachbesprechungen dann zur Verfügung steht.
Ja, sehr viele unterschiedliche Aufgaben, also die du dann quasi in deinem Arbeitsalltag integrierst und die dann versuchst zu handeln. Das ist,
ja. Ich nicke, also ja, verbalisiere ich es auch noch. Ja, durchaus, also es ist sehr, sehr vielfältig,
das kann man schon sagen. Ja. Also auf jeden Fall aber ein spannender Bereich dann quasi, um extrem da tätig zu sein. Ich glaube, man kriegt da immer wieder was Neues rein, oder?
Ja, also zumal jetzt jeder Fall insofern neu ist, als eine andere Person ist und natürlich jede Person, also dieselbe Nachricht, die zwei Personen bekommen, sind unterschiedliche Fälle, weil sie Unterschiedliches auslösen werden bei der Person und unterschiedliches Vorwissen da ist, unterschiedliche Ressourcen da sind. Insofern ist eh nichts identisch. Manche, also außerhalb der Beratung gibt es Tätigkeiten, die auch manchmal repetitiver sind. Also reines Dokumentieren ist auch.
Hat eine berechenbare Spannungskurve.
Genau. Danke, sehr schön gesagt. Ja, danke. Und ist aber immer wichtig, also das sage ich jetzt schon auch noch, ist wichtig, aber ist halt anders als eine Beratung.
Vollkommen. Das, was ich mich nur gefragt habe, ist dann, es ist ja auch als Gesetzes, also Tatbestand als Gesetz quasi ein super frisches Ding, oder? Also ist das in der Prozessbegleitung mit drin? Oder ist das außerhalb?
Das ist unterschiedlich zu beantworten. Viele der Tatbestände, die jetzt halt auch unter Hass im Netz laufen, gibt es schon länger. Also Beleidigungen sind schon sehr lang normiert. Oder gefährliche Drohung ist ein Urgestein im Strafgesetzbuch quasi.
Klar, gab es auch offline.
Gibt es nach wie vor offline. Hat halt jetzt die Dimension, dass es auch online passiert und dadurch halt in der Sammelbezeichnung Hass im Netz ist. Hass im Netz ist ja kein legal definierter Begriff, wo in dem Gesetz steht, das ist Hass im Netz. Hass im Netz ist ja eigentlich eine gesellschaftliche Formulierung. Die Ausmachung, was drunter fällt, ist ja schon eine gesellschaftliche Aufgabe und zeigt, wo man halt steht und ein Aushandlungsprozess. Und 2021 gab es dieses Hass im Netz Bekämpfungsgesetzpaket. Da hat sich einiges geändert gesetzlich. Also zum Beispiel der Tatbestand der Verhetzung ist insofern erweitert worden, als jetzt auch Beleidigungen, die einen verhetzenden Charakter haben, jetzt so grob gesprochen, gegen Einzelpersonen auch unter die Verhetzung fallen. Die wären früher nur unter die Beleidigung gefallen. Solche Dinge haben sich geändert. Da ist auch schon was neu gekommen. Der Cybermobbing-Tatbestand hat sich inhaltlich verändert durch dieses Gesetzespaket, ist aber jetzt auch nicht ganz neu eingeführt worden.
Das heißt, die Gesetzeslage, eigentlich gab es schon vieles, womit man da hantieren konnte. Es sind gute Sachen dazugekommen, aber ich höre raus, es ist so ein bisschen kann man das unter Sensibilisierung vielleicht zusammenfassen?
Ja, also Sensibilisierung, manche der Tatbestände, die eben auch bei Hass im Netz eine Rolle spielen, gibt es auch schon länger oder lange. Mhm. Manche gibt es auch verhältnismäßig kürzer. Also mein Cybermobbing ist nicht in der Stammfassung des Strafgesetzbuches drinnen gestanden. Das kann man sich wahrscheinlich vorstellen.
Ja.
Aber es gibt, genau, es gibt auch kürzere. Verhetzung ist jetzt auch noch kein Paragraph, der seit, weiß nicht, 1800 irgendwas drin ist. Sensibilisierung ist, glaube ich, ein sehr zentrales Thema. Das ist nach wie vor so ein, manchmal hört man so dieses Online, ja, ist eins, und dann, was passiert im realen Leben? Das ist immer so meine, eine, so bei Trainings und so weiter, eine der Phrasen, bei denen ich ganz hellhörig werde, wenn es um digitale Zivilcourage geht, ja. Weil halt online ist reale Lebenswelt. Ich meine, das muss man anerkennen.
Oder ja.
Das muss, kann ich auch streichen. Also online ist reale Lebenswelt, das kann man anerkennen. Was bei online auch nach wie vor so ein Verhandlungsding ist, ist auch bei offline manchmal so dieses Victim Blaming. Das ist, passiert bei so manchen Ratschlägen manchmal auch so dieses, irgendwer wird, wird Zielscheibe von Angriffen, hört man manchmal oft, je nachdem, wo man unterwegs ist, so dieses, ja, dann hör halt auf, was zu sagen, oder hättest du nichts geschrieben, dann wäre auch nichts gekommen.
Ja, komplett schief einfach.
Das ist einfach wirklich, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, das hinzukriegen. Also gesellschaftliche und auch eine persönliche Aufgabe, wenn man was erzählt bekommt, da einfach zu sagen, okay, wow, jetzt schauen wir mal, wo liegen da Verantwortlichkeiten und auch nicht. Und ich glaube, das spielt vielleicht schon damit zusammen, zu diesem Blick für, wie wichtig ist halt ein Online-Auftritt manchmal auch. Also ich finde, es gibt Tätigkeiten, da ist halt der Online-Auftritt ja, einerseits notwendig, und dann ist es halt auch freie Meinungsäußerung und
klar.
Darstellungsmöglichkeit.
Genau. Unter dem Stichpunkt muss man natürlich auch erwähnen, zurzeit ist der aktuelle, also der Fall von der Frau Dr. Kellermeier, super aktuell, der Suizid. Und alles, was darin mit passiert ist, quasi, das ist so ein Prime Example dafür, wie wichtig eigentlich Sensibilisierung zum Thema Hass im Netz ist und dass es eigentlich nicht entkoppelt vom realen Leben, wie du so schön sagst, ist. Dass man da auf jeden Fall sehr viel machen muss. Das heißt, du teilst die Einschätzung, dass es auch neben der Sensibilisierung auch mit den Ressourcen quasi noch besser bestückt werden muss bei den jeweiligen Institutionen?
Ja, das halte ich für sehr wichtig. Das ist allein schon diese Vorstellung, also wenn Hass im Netzdelikte sind manchmal sehr umfangreich. Also es ist halt so schnell, was zu posten.
Ja.
Das ist oft auch eine herausfordernde Situation, wenn wir umfangreiche Fälle geschickt bekommen.
Ja.
Das sind dann halt schnell einmal 300, 400, weiß nicht was, Posts, die in unterschiedlichen Kontexten auf unterschiedlichen Plattformen veröffentlicht wurden. Allein das einmal zusammenzuholen und einen chronologischen Ablauf hinzubekommen, um zu schauen, okay, das bezieht sich auf das, das heißt das, das ist das. Eine Aussage, ja, voll, kann, je nachdem, was der Kontext ist, sehr unterschiedliches heißen. Das ist, und das ist jetzt nicht nur in der Beratungsstelle sicher ein Thema, sondern es ist auch bei Ermittlungsbehörden ein Thema. Wenn die halt dann, weiß nicht, keine Ahnung, also es gibt auch Offline-Fälle natürlich mit sehr umfangreichen Fällen, also wenn man so bei Gerichtsreportagen manchmal diese Wagerl sieht, auf denen sich türmende Aktenberge sind, da gibt es schon was, aber das ist halt bei Hass- und Netzdelikten auch vor, also
klar.
Auch manchmal sehr herausfordernd.
Also die Schwelle einfach aufgrund von verschiedenen Faktoren, Anonymität oder der Einfachheit halber, weiß nicht, Copy-Paste etc., also es ist halt einfach sehr viel einfacher, um da einen Shitstorm oder Ähnliches auszulösen.
Genau, und es ist halt schwierig, das dann einzufassen und schön chronologisch und kontextmäßig korrekt darzustellen. Und was halt wichtig ist, das würde ich gerne noch sagen, auch wenn es schon an der Zeit wahrscheinlich an der Grenze ist, also so dieser Faktor, was immer so manchmal so mitschwingt, ist so diese Frage, ja, kann man sich persönlich wehren gegen irgendwelche Dinge?
Ja.
Dass da ist mir ein Anliegen zu sagen, ja, ist auch wichtig, dass man sich individuell wehren kann, aber es kann nicht die Antwort der Gesellschaft sein. Weil selbst wenn man sich vorstellt, okay, theoretisch, jemand bekommt, keine Ahnung, nehmen wir eine Hausnummer, 100 arge Nachrichten von 100 verschiedenen Personen. Selbst wenn die alle strafrechtlich verfolgbar sein sollten, kann es nicht die gesellschaftliche Antwort sein, zu sagen, okay, diese eine Person muss halt jetzt 100 Gerichtsverfahren parallel anstreben und 100 Mal als Zeugin zur Verfügung stehen, 100 Mal als Zeuge aussagen und 100 Mal diese halt emotionale, ja, aufwühlende Gerichtssituation durchgehen. Das kann nicht das gesellschaftliche Antwort sein. Deswegen ist halt gesellschaftlich Prävention und Sensibilisierung extrem wichtig.
Ja. Stichwort Gegenrede, Zivilcourage. Also, dass man sich da auch einfach Verbündete quasi sucht.
Genau, das ist eine Ebene, wo man zum Beispiel tatsächlich zivilcouragiert auch tätig werden kann, wenn man das sieht, ja, dass man Gegenrede betreibt. Das ist so ein Begriff, der sich schon durchgesetzt hat, um halt zu sagen, okay, stopp, da läuft jetzt was falsch. Mhm. Wir haben manchmal auch den Begriff der Bestärkungsrede dann noch, den wir verwenden, weil es eins ist, wogegen zu reden, und das andere kann auch sein, dass ich meine Aufmerksamkeit darauf lege, wo zum Beispiel schon jemand was Gescheites geschrieben hat und sagt, okay, das möchte ich unterstützen.
Ja.
Dass ich meinen Fokus einfach lege auf das Schöne und Gute und einfach das bestärke.
Ja.
Einfach ein Post absetzen mit Zitat, da, super, hey, cool, schön, dass das so dasteht, voll schön gesagt, finde ich. So, oder ein Like geben dort. Das sind noch einmal, ist auch ganz ein Unterschied. Einerseits vom Aufwand her unterschiedlich und andererseits hat es immer auch so diese Frage, wohin lenke ich meine Aufmerksamkeit? Das finde ich ist auch immer so ein wichtiges Thema, wenn man online halt unterwegs ist. Wohin gebe ich meine Energie? Wir können davon ausgehen, wir haben alle 24 Stunden Zeit am Tag,
ja,
nicht 48. Und das ist so die Frage, wohin gebe ich sie?
Genau. Die Energie. Make love, ne? Nee, super. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für deine Einblicke ins Thema Hass im Netz und allgemein zur Beratungsstelle, Lukas.
Ja, sehr gerne.
Ja, falls ihr mehr zum Thema wissen wollt, dann schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Da haben wir nämlich aktuelle Links zu Artikeln, Beiträgen und Ähnlichem rund um die Themen Antirassismus und gegen Hass im Netz. Und wenn ihr uns unterstützen wollt und den Podcast auch gut findet, dann könnt ihr uns gerne nämlich eine Bewertung auf allen Podcast-Plattformen abgeben. Die Podcast-Folge teilen natürlich oder einfach beim nächsten Mal wieder reinhören. Wir bedanken uns auf jeden Fall. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.